Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung nach einer kurzen Sommerpause und der ersten nach dieser kurzen Sommerpause, in der wir eine der erfahrensten Politikjournalistinnen des Landes fragen wollen, ob wenigstens sie sich an einen ähnlich bewegten politischen Sommer erinnern kann, wie es dieser war. Ich erinnere mich nicht. Wie erlebt sie als Profi diese Atemlosigkeit? Gaza, Stopp deutscher Waffenlieferungen nach Israel, die Diskussion um deutsche Bodentruppen in der Ukraine, roter Teppich für Putin und zwischen alledem die SPD mit ihrer nie enden wollenden Sehnsucht nach neuen Steuern. Herzlich willkommen, Eva Quadbeck. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, apropos SPD, woher kommt sie eigentlich, diese Sehnsucht nach immer neuen Steuern? Das wollen wir Matthias Miersch fragen. Als Fraktionschef, nicht nur Gegenspieler von Jens Spahn, sondern auch einer der mächtigsten Spieler überhaupt in dieser Koalition. Und einer, der manchen in seiner eigenen Partei, so höre ich das immer, in der Öffentlichkeit ein bisschen zu freundlich auftritt, der aber offenbar auch anders kann. Es gibt da diese schöne Geschichte zwischen ihm und Markus Söder, in der Söder am Ende der Koalitionsverhandlungen angeblich zu ihm sagt, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es noch schlimmere Menschen gibt als die Grünen, nämlich Sie. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und apropos bewegte Zeiten, es gibt tatsächlich nicht viele, die in den vergangenen Wochen so nah dran waren wie dieser Mann, wie Paul Ronsheimer, der heute unser Gast ist. Erst im Osten der Ukraine, vor ein paar Wochen schon, und zwar exakt in der Frontstadt, von der es heißt, dass sich auch dort der Kriegsverlauf maßgeblich entscheiden wird, nämlich in Pokrovsk. Und der dann von dort aus direkt nach Alaska und dann direkt weiter nach Washington DC gereist ist und der danach schrieb, ein besseres Bild als von einem auf einem roten Teppich applaudierenden amerikanischen Präsidenten empfangen zu werden, hätte sich tatsächlich keine russische Propaganda ausdenken können. Herzlich willkommen. Und wir werden gleich Gelegenheit haben zu fragen, wie diese Bilder in den beiden relevanten Städten angekommen sind. Bei Elmar Thewissen in Washington und Frederik Pleitin in Moskau. Schönen guten Abend euch beiden. Ich freue mich sehr, dass das klappt.
Hallo in die Runde nach Hamburg. Hallo nach Moskau.
Ist fast wie beim ESC hier. Herr Miersch, was denken Sie, wenn Sie dieses Foto sehen? Ist das das Foto des Sommers? Und ist das sozusagen Augenhöhe, was wir da sehen? Ist das eine Schleimshow, wie sie Paul Ronsheimer genannt hat? Oder ist das etwas, von dem man sagen kann, das stiftet tatsächlich Hoffnung?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wir ja jetzt die letzten 3 Jahre so viel schon erlebt haben an Ankündigungen. Trump hat gesagt, in 24 Stunden löst er das Ganze. Mhm. Und dann dieses jetzt vor wenigen Tagen. Bei mir, ehrlicherweise, ist dann immer Hoffnung auch. Endlich wird miteinander geredet. Aber das hält dann leider nicht lange an. Und dieses Foto, finde ich, ist trotzdem sehr wichtig, weil die Europäer einfach dabei gewesen sind. Und das ist, glaube ich, schon zentral, dass hier nicht zwei Männer, Trump und Putin, das Ganze unter sich ausmachen.
Ganz interessant, die Kollegen haben das mal rausgesucht. Eine ganz ähnliche Konstellation, allerdings Bundeskanzlerin damals. Diesmal war es der Bundeskanzler. Vielleicht können wir das einmal zeigen. Zunächst mal Angela Merkel im Gespräch mit Donald Trump. Da können wir das Foto einmal ganz kurz vorlegen. Das ist das Foto, so hat Angela Merkel zu Trump gesprochen. Sozusagen war die Richtung von oben nach unten. Frau Quadbeck, was sagt Ihnen das?
Ja, also damals war natürlich Europa noch in einer ganz anderen Position. Trump ist damals in sein Amt gekommen, unerfahren und konnte damals das, was er schon angekündigt hat, nicht unbedingt umsetzen. Und Merkel war eine erfahrene Staatsfrau schon zu der Zeit, als Trump ins Amt kam und konnte ihn entsprechend begegnen und hatte auch eine Autorität. Und sie hatte ja auch Autorität gegenüber Putin. Also der hat sie ja auch für voll genommen. Und so konnten dann auch Fotos auf der Weltbühne entstehen. Und das andere Bild, das wir gerade gesehen haben, das zeigt natürlich schon, dass die Europäer mehr Staffage sind, als dass sie wirklich mit dabei sind. Sie sind auf Trumps Fingerschnippen hin angereist. Und damals ist Trump nach Europa gereist. Also ganz andere Konstellationen.
Einmal bei Elmar Thewissen in Washington nachgefragt. Elmar, wie kam das in Amerika an? Wie wird das dort diskutiert?
Ja, hier wird schon gesehen, die New York Times hat geschrieben von, ob die Europäer sich nicht eigentlich als Statisten sehen müssen, als Helfer, die mit inszeniert wurden, damit Donald Trump eben stark aussieht. Obwohl eigentlich wenig Substanzielles dabei rausgekommen ist. Das ist ja möglicherweise die Situation, wo Donald Trump den Anführern aus Europa erzählt hat, dass Wladimir Putin ihn am Telefon versprochen hat, dass es dieses Zweiertreffen zwischen Putin und Zelensky geben soll. Und hinterher sind die dann alle vor die Presse getreten, einzeln, und haben dann das so weiter kolportiert, obwohl, wie wir heute wissen, wahrscheinlich nichts dran war daran. Also ich glaube schon, dass die Europäer eine wichtige Funktion hatten, dass sie da waren, weil sie haben es geschafft, ich sag mal, Donald Trump ein bisschen zu bremsen. Der hätte ja möglicherweise schon den Donbass als russisch anerkannt, wenn die Europäer vielleicht nicht dabei gewesen wäre. Und das auch in ein etwas geordneteres Verfahren zu überführen, also was Sicherheitsgarantien angeht. Aber wenn man jetzt noch mal drauf schaut, sagt man, da ist eigentlich nichts Verlässliches bei rausgekommen bei diesem Gipfel.
Bevor wir gleich mit Paul Ronsheimer noch einmal über dieses Telefonat sprechen, ich glaube, das ist wichtig, die Geschichte auch dieses Telefonats, das Trump und Putin miteinander geführt haben in einer gesonderten Situation. Ich kann noch einmal bei Frederik Pleitgen in Moskau nachfragen. Was sagt denn die russische Propaganda über diese Bilder, die aus Amerika dieser Tage nach Moskau kommen?
Ja, die sind natürlich begeistert. Also die Russen denken schon, dass da hochrelevante Sachen besprochen worden sind. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, die Russen meinen auch, dass jetzt zum Gipfel in Alaska, das hätte für die Russen eigentlich gar nicht besser laufen können. Es war ja vorher im Raum ziemlich viele harte Worte von Donald Trump, der gesagt hat, es könnte jetzt große Sanktionen geben. Er würde hart gegen Putin vorgehen. Und man hat ja dann bei der Pressekonferenz nichts davon gesehen. Und wenn man sich anschaut, was für die Russen dabei rausgekommen ist, dann sind das ja schon handfeste Sachen, die sie auch haben wollten. Die Amerikaner sind de facto auf den Kurs der Russischen Föderation eingeschränkt. Trump hat vorher gesagt, er will unbedingt schnell ein Waffenstillstandsabkommen. Danach hat er das nicht mehr gesagt, sondern hat gesagt, es soll Gespräche geben, einen Friedensprozess geben. Und wenn man sich jetzt anschaut, was die Russen so sagen in den letzten paar Tagen, Putin zum Beispiel am Wochenende hat gesagt, dass er guter Dinge ist, dass das Verhältnis der USA zu Russland sich um Welten verbessern könnte und dass die USA und Russland auch schon weitergehen über ein besseres Verhältnis, über mögliche Abkommen in Sachen Wirtschaft, in Sachen Arktis, in Sachen seltene Erden schon miteinander reden. Also für die Russen ist das nur der erste Schritt. Aber ich glaube, die Russen sind schon der Meinung, dass sie einen großen ersten Schritt mit Alaska getan haben und dass in der Tat bei diesem Gipfel in Washington eher die Schwäche der Ukraine und vor allem auch der Europäer dargestellt wurde.
Paul Ronsheimer, um das Wort Waffenstillstand, weil Frederik Pleitgen es gerade erwähnt hat, dreht sich vieles in dieser ganzen Geschichte. Können Sie das einmal erklären?
Naja, es ist so, dass Donald Trump seit Monaten diesen Waffenstillstand, diese Waffenruhe ja fordert. Es ist ja so, er hat Volodymyr Zelensky damit im Weißen Haus konfrontiert und hat gesagt, vor vielen Monaten, manche erinnern sich noch, diese erschütternden Szenen im Oval Office, wo es diesen offenen Streit auf der Bühne gab. Und Zelensky hat sich dem gebeugt dann in den Tagen, Wochen danach, hat gesagt, ich bin bereit, 30 Tage Waffenruhe, wir machen das.
Das war immer das Ding, das im Raum stand,
das war
30 Tage Waffenruhe.
Absolut, und wir dürfen eine Sache nicht vergessen, die ganz wichtig ist, anschließend an das, was Fred Pleitgen gesagt hat, diese Sanktionen, die Trump angedroht hat gegen Putin, die gab es ja gegen die Ukrainer vor mehreren Monaten. Ich war damals in der Ukraine, da wurden die Geheimdienstinformationen nicht mehr geteilt, zumindest in gewissen Regionen. Man hat keine Waffen mehr geliefert. Also es gab handfeste Sanktionen, die die Ukrainer gespürt haben. Mhm. Als ich in Washington D.C. war, an diesem Morgen, als das Treffen dann war mit den Europäern und Zelensky, da habe ich die ukrainische Delegation dort besucht, habe sie getroffen. Ich habe diese Nervosität gespürt bei den Ukrainern, die zu mir gesagt haben, wir wissen nicht, was heute passiert. Also es kann sein, dass es das gleiche Bild gibt wie im Oval Office. Also so schlecht sind die Beziehungen gewesen, dass die Ukrainer davon ausgehen mussten, dass sie wieder so hochgenommen werden wie vor wenigen Monaten. Und dann gab es einen Anruf von diesen Delegationen, von denen ich gehört habe, von den Amerikanern zu den Ukrainern, die dann gesagt haben, kommt eigentlich Herr Zelensky dieses Mal mit Anzug und Schlips? Das muss man sich mal vorstellen. In dieser Weltlage, ja, in der wir uns befinden. Es geht um Krieg und Frieden.
Ja. Können Sie das einmal erklären, warum das so wichtig ist? Dieser Fetisch ist ja in diesen Tagen ein vielfach gebrauchtes Wort im Zusammenhang auch mit Fleischwaren und so. Ist aber jetzt hier nicht das Thema. Aber der Fetisch um Anzug und Krawatte.
Weil es immer Machtspiele sind im Weißen Haus.
Warum ist das so wichtig?
Die Magerwelt hat das als respektlos wahrgenommen. Nicht nur Donald Trump, sondern die Leute, die um Donald Trump herum sind. Wir wissen, dass einer dieser Blogger, die mittlerweile Zugang zum Weißen Haus bekommen, ja, also zu den Oval Office Pressekonferenzen, dass dieser Blogger bei dem ersten Treffen mit Zelensky ja ihn bewusst angesprochen hat und gesagt hat, warum tragen Sie hier keinen Schlips und keinen Anzug? Dieser Blogger im Übrigen hat dann in Alaska offenbar eine Flasche Wodka als Dank von russischen Journalisten bekommen für diese tolle Frage, die er gestellt
Demütigung.
Hat. Ja. So, und genau der hat dann auch wieder im Weißen Haus, als es dann entspannter wurde, offenbar gesagt, ja, Zelensky würde ja jetzt besser aussehen und Trump hat das auch schon genommen. Also es sind eben, wie soll man sagen, einfache Bilder, die man der Magerwelt auch vermitteln kann.
Ich habe gehört, dass Zelensky sehr schlagfertig darauf antwortete. Also er sagte zu ihm, Sie tragen ja heute einen Anzug, und er sagte, Sie tragen immer noch denselben Anzug.
Denselben Anzug, ja. Also Zelensky hat das dann gut gemacht. Ja, das absolut. Ich würde nur eine Sache widersprechen. Ich bin nicht ganz sicher, ob Wladimir Putin wirklich alles bekommen hat, was er wollte. Denn eine Sache höre ich von den Ukrainern, höre ich aus Sicherheitskreisen, die verhindert wurde. Das ist das Vier-Augen-Gespräch gab in Alaska zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Denn als wir in Alaska auch als Presse dort gewartet haben und der Anflug kam, dann gab es die Nachricht, nein, man wird sich in größeren Delegationen treffen und auch der Lunch und das, was am Nachmittag passiert, findet nicht statt. Von daher gibt es durchaus auch Analysten, mit denen ich spreche, oder auch Regierungsmitglieder, die sagen, das war eigentlich der Grund, warum Wladimir Putin da wirklich hin wollte. Vier Augen längere Zeit mit Donald Trump.
Ja, und da gab es ja großes Aufatmen in Europa, als die Nachricht bekannt wurde, dass es dieses Vier-Augen-Gespräch nicht gibt.
Nicht gibt, weil man Angst davor hat, wenn diese beiden Menschen allein in einem Raum sind, sozusagen.
Und dass Trump danach eingewickelt
lass
ist.
Lass uns Elmar Thewissen einmal, lass uns einmal Elmar Thewissen fragen, weißt du, Elmar, wer das verhindert hat? Wie kam es dazu?
Nein, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, wer es verhindert hat, aber es war gut, dass es nicht stattgefunden hat, weil alles andere ja schon dafür sprach, als würden sich da zwei treffen, die, ich sag mal, à la Münchner Konferenz die Welt untereinander aufteilen wollen. Ihr habt ja die Bilder vermutlich, wo man sieht, dieses Klatschen da von
das
Donald
Klatschen,
Trump, als Putin gelandet ist, vorher.
Die Soldaten auch, die diesen roten Teppich ausrollen, das ist das, was wir gerade sehen, hier im Hamburger Studio. Ja. Sozusagen roter Teppich ausgelegt für einen
am Boden.
Angeklagten Kriegsverbrecher.
Ja, und es sind US-Soldaten in voller Uniform, die diesen roten Teppich da nochmal gerade rücken. Das hinterlässt hier in Amerika auch bei Veteranen Spuren. Dann eben diese Begrüßung, dann wird Wladimir Putin mitgenommen im Beast. Das ist also das Fahrzeug, die gepanzerte Limousine des Präsidenten. Mhm. Vieles da drin ist eigentlich, unterliegt der Geheimhaltung. Da dürfte er ihn gar nicht mit reinnehmen. Und der B-2-Bomber, der da gerade zu sehen war, der dient vielleicht einem Signal hier, wir sind stärker als du, aber ich glaube nicht, dass sich Wladimir Putin wirklich davon hat beeindrucken lassen.
Da sehen wir das, ne? Also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mir ist ein ehemaliger Geheimdienstler wie Putin, sitzt im Beast, in diesem Präsidentenfahrzeug. Ein Kriegsverbrecher, ein Angeklagter, ein Gesuchter. Niemand anderer darf da sonst normalerweise rein. Ja. Wie diskutieren Sie so etwas im politischen Berlin, wenn Sie das sehen?
Ja, eigentlich ist das unfassbar. Damit konnte man auch eigentlich nicht rechnen. Aber wir wissen, wer Donald Trump ist. Wir wissen, wer Wladimir Putin ist. Mhm. Und das sind die zwei sehr mächtigen Menschen. Und ohne die wird es auch nicht gehen. Und deswegen ist es, glaube ich, richtig, auch gerade aus Sicht der Europäer, alles zu versuchen und nicht zu brandmarken, weil am Ende werden wir sie brauchen.
Und es gab, ja, muss man vielleicht noch sagen, eine doppelte Symbolhaftigkeit. Ja? Einerseits dieses Klatschen, der rote Teppich, was ich auch stark kritisiert habe. Aber gleichzeitig, als sie losgefahren sind, hat man dann rechts gesehen, sehr viele Fighterjets, die dort aufgestellt waren. Ja, es gab ja auch über den Köpfen von Putin diese kurze Flugshow. Also ich will das gar nicht verteidigen, aber es gab durchaus auch Symbole, die man in die andere Richtung deuten könnte, wenn man denn will.
So nach dem Motto, wir wollen den in irgendeiner Form
genau, beeindrucken. Genau, es gibt Freundlichkeit und hier ist unser militärisches.
Aber so einmal ganz kurz das Waffenarsenal mal gezeigt. Ich will trotzdem gerne Elmar Thewissen fragen, Elmar, wie erklärt sich die amerikanische Öffentlichkeit das, was da passiert? Es ist selbst für jemanden wie mich aus großer Distanz zu erkennen, dass es da irgendwie eine Faszination zu geben scheint, dieses amerikanischen Präsidenten für diesen russischen Präsidenten. Das für eine Weltmacht, die für sich immer wieder in Anspruch nimmt, wir sind sozusagen die Guten, wir sind die mit der Moral und wir greifen dann auch ein, wenn das mit der Moral irgendwo nicht mehr so richtig funktioniert. Und das hat auch nicht immer richtig funktioniert, aber zumindest ist das der Anspruch. Und plötzlich applaudiert man einem gesuchten Kriegsverbrecher wie Putin. Und keiner versteht so richtig, warum. Tauchen die Diskussionen, dass Putin möglicherweise etwas gegen Trump in der Hand hat, von dem man immer noch nicht weiß, was es ist, tauchen die wieder auf? Gibt es die erneut?
Ja, die gibt's hier natürlich in den USA. Warum ist er so gegenüber Putin? Hat er sich die neuen, ich sag mal, sehr salopp Befehle abgeholt von seinem Verbindungsoffizier? Das wird tatsächlich in Social Media thematisiert. Und man kann manchmal so den Eindruck haben, will mal das Beispiel nennen, er hat ja vor den europäischen Anführern in dieser Runde dann im Weißen Haus sogar an einer Stelle auf eine Frage angefangen zu sagen, ja, ich habe mit Putin auch über die Briefwahl gesprochen hier in den USA und ja, Briefwahl Wahnsinn. An sich ist schädlich für die Demokratie und ich werde jetzt hingehen, mich an die Spitze der Bewegung setzen und die Briefwahl in den USA abschaffen, hat er in dieser Runde vor laufenden Kameras gesagt. Also man bekam sogar den Eindruck, er hört auf den Rat von Wladimir Putin, der ja nun kein ausgewiesener Demokrat ist. Natürlich gibt es aber auch hier, das gehört zur Wahrheit dazu, die Sehnsucht, die wir offenbar in Deutschland stark, auch in der Politik in Europa haben. Es muss sich doch mal was ändern. Es muss was in Bewegung kommen. Es muss irgendwie ein Frieden her. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb wir alles, was jetzt in den letzten zwei Wochen passiert ist, überinterpretieren. Man war ja heilfroh, als die Anführer Europas dann vor Kameras gesagt haben, ja, jetzt kommt das Treffen zwischen Putin und Zelensky. Das hat der US-Präsident uns gesagt. Ich glaube, er hat entweder gelogen oder ist selber getäuscht worden von Wladimir Putin. Dieses Treffen wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben. Und Giorgia Meloni hat das in dieser Runde, glaube ich, sehr klar formuliert. Paul, du hast es sicher auch gesehen, dass sie gesagt hat, es habe sich was durch Anchorage verändert bei Wladimir Putin. Wenn das wirklich der Eindruck der Europäer ist, dann liegen sie völlig falsch. Also nach dem, was wir hier sehen, was vermutlich auch die Kollegen in Moskau und anderswo sehen, hat sich für Wladimir Putin eigentlich nichts verändert.
Interessant ist, und die Frage geht an Frederik Pleitgen, J.D. Vance hat sich dieser Tage dazu geäußert. Der bleibt zumindest nach allem, was wir hören, bei dieser Linie, sagt, da hat sich was verändert. Wir hören da gleich mal rein, um anschließend eine kurze Pressekonferenz von Lavrov, dem russischen Außenminister, zu hören, bei der man wunderbar besichtigen kann, wie dieses alte Spiel immer weiter funktioniert. Hinhalten, wir müssen ran an die eigentlichen Ursachen des Konfliktes, das muss vernünftig vorbereitet sein und so weiter. Dann können wir über alles andere reden. Und man ahnt schon, dass diese Vorbereitungen im Zweifel auch Jahre dauern können. Bei den Amerikanern ist der Eindruck offenbar ein anderer. Und wir hören mal kurz rein, wie sich J.D. Vance, der Vizepräsident, dieser Tage dazu geäußert hat.
Halten die Russen Präsident Trump hin?
Nein, überhaupt nicht. Die Russen haben Präsident Trump zum ersten Mal in 3,5 Jahren dieses Konfliktes erhebliche Zugeständnisse gemacht. Sie waren tatsächlich bereit, bei einigen ihrer Kernforderungen flexibel zu sein und haben darüber gesprochen, was notwendig wäre, um den Krieg zu beenden.
Was lässt Sie glauben, dass Putin es mit dem Frieden ernst meint?
Ich habe nicht gesagt, dass sie in allen Punkten nachgegeben haben, aber sie haben anerkannt, dass die Ukraine nach dem Krieg ihre territoriale Integrität behalten wird und dass sie in Kiew kein Marionettenregime installieren können, was wichtig war. Und sie haben eine gewisse Sicherheitsgarantie für die territoriale Integrität der Ukraine anerkannt.
Hier schütteln schon mehrere Leute den Kopf. Die erste Frage an Frederik Pleitgen. Sicherheitsgarantien, gewisse Sicherheitsgarantien, hat er gesagt. Kein Marionettenregime. Sehen das die Russen tatsächlich genauso? Sind das sozusagen die Versprechen, die im Raum stehen?
Also Putin hat ja auch bei der Pressekonferenz mit Trump gesagt, dass er auch der Meinung ist, oder zumindest darauf umgeschwenkt, dass die Ukraine gewisse Sicherheitsgarantien braucht. Aber was wir jetzt hier in den letzten Tagen aus Moskau gehört haben, klingt natürlich diametral eigentlich anders als das, was man aus Europa und auch nach diesem Gipfel in Washington gehört hat. Jetzt laufen ja in Europa offenbar die Vorbereitungen auf Hochtouren, die Gespräche auf Hochtouren. Man spricht von möglichen Sicherheitsgarantien, die ähnlich sind wie Artikel 5 des NATO-Abkommens und auch von westlichen Truppen in der Ukraine. Die Russen sagen zu all dem ein großes Njet. Also ich war bei einer Pressekonferenz von Sergei Lavrov, ich glaube am vergangenen Freitag oder Donnerstag, wo er ganz klar gesagt hat, die Russen werden keinen Sicherheitsgarantien zustimmen, die nicht auch ihre Sicherheit in Betracht ziehen. Also vor allem NATO-Truppen oder generell westliche Truppen auf dem Territorium der Ukraine lehnen die Russen grundsätzlich ab. Das ist das, was wir hier aus Moskau hören. Und da wollen die sich auch nicht umschwenken lassen. Also insofern ist es da von den Russen jetzt auch nicht ersichtlich, dass dieses Treffen zwischen Zelensky und Wladimir Putin jetzt in unmittelbarer Nähe bevorstehen würde. Also die Russen sagen schon, und das ist auch Lavrov, das sind aber auch andere, sowas muss gründlich vorbereitet werden. Ein Treffen kann nur stattfinden, wenn es auch wirklich Entscheidungen gibt. Und was dann auch immer im Raum steht, was natürlich hier auch ein ganz großes Narrativ ist, was wir in Moskau schon die ganze Zeit hören, ist, dass immer wieder hervorgebracht wird, dass die Russen Selenskyj nicht als legitimen Präsidenten sehen, weil es ja keine Wahlen gegeben hat, Präsidentenwahlen in jüngster Zeit in der Ukraine, natürlich wegen der Kriegslage, wegen des Kriegsrechts, das dort natürlich zurzeit herrscht. Und dass die Russen sagen, mit wem unterschreiben wir da eigentlich diese Verträge? Kann man dem Ganzen vertrauen? Also das Ganze wird gestreut. Aber was man hier nicht erkennt, ist, dass ein Treffen in unmittelbarer Nähe möglicherweise stattfinden würde. Putin sagt, er ist dazu grundsätzlich bereit. Aber das Ganze muss erstens gründlich vorbereitet werden. Und die Russen wollen natürlich, dass ihre ganzen Bedenken, diese Vorträge auch ausgeräumt werden.
Frau Qualtbeck. Erschwerend kommt ja hinzu, dass der europäische Westen auch überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, wirklich Sicherheitsgarantien zu geben. Man hat das gesehen an dem säuerlichen Gesicht von Macron, als alle meinten, dann würde das ja wohl auf Frankreich und Großbritannien hinauslaufen, dass wenn überhaupt Truppen gestellt werden könnten, ich stimme zu, dass Russland würde das nicht zulassen. Aber selbst wenn Russland es zulassen würde, die Europäer sind darauf überhaupt nicht eingestellt, da 100.000 Soldaten einzusetzen. So viele haben sie gar nicht. Und Sie haben alle diese sehr gefährlichen innenpolitischen Diskussionen, die es in Deutschland gibt, von Linkspartei und AfD, die Kritik, Kriegstreiber, die sich dann als die Pazifisten aufstellen, die populistischen Parteien. In Frankreich und Großbritannien ist innenpolitisch die gleiche Lage. Und deshalb wären die Europäer, selbst wenn Trump und Putin es zuließen, wären sie überhaupt nicht in der Lage, genau solche Sicherheitsgarantien zu geben.
Über die Frage der Bodentruppen müssen wir auch gleich mit Elmar noch mal sprechen, weil das eines der zentralen Wahlversprechen auch der Regierung Trump ist, der Administration Trump ist, unter gar keinen Umständen setzt ein Amerikaner irgendeinen Stiefel in die Ukraine oder auf ukrainischen Boden. Ich würde gerne noch mal auf dieses diplomatische Katz-und-Maus-Spiel zurückkommen. Und vielleicht können wir noch mal kurz hören, wie Lavrov sich geäußert hat. Ich sag mal, 30 Jahre Erfahrung auf diesem Parkett zahlen sich dann irgendwann aus. Dann sagt man solche Sätze.
Putin ist bereit, sich mit Selenskyj zu treffen, wenn die Tagesordnung für einen Gipfel fertig ist. Und die ist noch überhaupt nicht fertig. Präsident Trump hat nach dem Treffen in Anchorage mehrere Punkte vorgeschlagen, die wir teilen. Und bei einigen sind wir bereit, Flexibilität zu zeigen. Als Präsident Trump diese Themen bei dem Treffen in Washington zur Sprache brachte, in Anwesenheit von Selenskyj und seinen europäischen Sponsoren, machte er deutlich, dass es mehrere Punkte gibt, die auch Washington für akzeptabel hält. Darunter kein NATO-Beitritt, und die Diskussion über territoriale Fragen. Und Selenskyj lehnte alles ab. Die Frage ist, wer den Vertrag auf ukrainischer Seite unterzeichnet.
Sie sagen, dass Präsident Selenskyj nicht der rechtmäßige Staatschef der Ukraine ist? Präsident Putin erkennt ihn nicht als rechtmäßigen Staatschef an?
Nein, wir erkennen ihn de facto als Oberhaupt des Regimes an. Aber wenn wir zu einem Punkt kommen, an dem Dokumente unterzeichnet werden müssen, muss ganz klar sein, dass die Person, die unterzeichnet, legitim ist. Und gemäß der ukrainischen Verfassung ist Herr Selenskyj das derzeit nicht.
Herr Ronsamer, wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören? Wie lange kennen Sie diese Sätze schon?
Sehr lange, in Wahrheit seit 2014. Also das ist ja abgewandelt immer etwas Neues, aber jetzt speziell zugeschnitten auf Donald Trump. Denn das ist sehr spannend, was wir hören von Sergej Lavrov, weil er schafft es ja gleichzeitig, ist nicht komplett abzulehnen, was Donald Trump möchte.
Er sagt, natürlich sind wir für ein Treffen.
Genau, also er sagt nichts, was irgendwie ganz offensichtlich Donald Trump auf die Palme bringen könnte, aber eigentlich müsste. Denn Donald Trump verlangt ja von Russland, wir haben es gerade besprochen, seit Monaten eine Waffenruhe. sie machen es nicht. Er hat immer neue Fristen, jetzt wieder 2 Wochen, davon mal 4 Wochen, 10 Tage. Dann wird es Sanktionen geben, die gibt es weiterhin nicht. Das heißt, Lavrov schafft es sehr klug in seiner Kommunikation, einerseits auf Trump zuzugehen und so zu tun, als wäre man ja grundsätzlich bereit, aber es gibt noch Fragen zu klären und überhaupt sind die Ukrainer ja das Problem. Und gleichzeitig vollkommen klar zu machen, dass ihre Strategie ist, und das ist vollkommen offensichtlich, weiter zu kämpfen, dort, wo ich hergekommen bin, aus dem Donbass, wo sie diesen komplett erobern wollen, entweder militärisch oder diplomatisch, sagen die Ukrainer sollen sich dort komplett zurückziehen. Also sie sind in all den Monaten von keinem einzigen Kriegsziel, das sie haben, wirklich zurückgewichen. Jetzt kann man argumentieren, ihre ursprüngliche Forderung war 4 Regionen, also Donbass, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Cherson. Und sie hätten jetzt angeboten, bei Saporischschja, Cherson einen Waffenstillstand auf dieser Linie zu machen, wo jetzt gekämpft wird. Aber gleichzeitig sagen sie zu den Ukrainern, aus dem Donbass müsst ihr dann komplett raus. Also freiwillig, aus befestigten Anlagen, was natürlich, wo sie wissen, das geht nicht. So, und Lavrov schafft es mit diplomatischer Kunst, Trump vor sich herzutreiben. Denn bis heute erleben wir, und das ist ja die Realität, keine einzige Sanktion gegen Russland. Und ein Oval Office-Auftritt von Zelensky, wo die Meute wütet, sofort Sanktionen.
Donetsk, warum spielt das so eine große Rolle? Da gibt es diesen Befestigungswall, von dem Militärstrategen sagen, das ist entscheidend. Wenn wir dem das einfach kampflos überlassen, dann wird es richtig gefährlich, nicht nur für die Ukraine, sondern im Zweifel auch für die Polen und vielleicht auch irgendwann für andere.
Ja, absolut. Also das ist das Gebiet, um das auch in Wahrheit schon seit 2014 gekämpft wird. Mhm. Ja, dieser Krieg ist entstanden, nachdem es die Annexion auf der Krim gab, in Donetsk und in Slawiansk. Das waren die Orte, die damals überall diskutiert wurden. Dann gab es den sogenannten Frieden von Minsk 2015, aber immer wieder Kämpfe an dieser Linie. Und das ist auch der Grund, warum diese Anlagen besonders befestigt sind. Seit 10 Jahren haben die Ukrainer dort Verteidigungsanlagen gebaut. Das sind alte Industriestädte. Ja, sie können sich theoretisch dort in jedem Gebäude verschanzen. Es gibt aber, wenn man dort ist, sieht man das wirklich richtig stark gebaute Anlagen, wo die Ukrainer wissen, wenn die Russen, obwohl sie hören jetzt immer wieder Prozentzahlen, über 80% des Donbass seien oder sind russisch besetzt. Aber dieser restliche Teil in Städten wie Kramatorsk, Pokrovsk, Slawiansk, das sind Städte, von denen Experten ausgehen, dass die Russen militärisch, selbst in dieser jetzigen Lage, 3 bis 4 Jahre bräuchten, um sie zu erobern. Also wir sprechen von Jahren, denn die Ukrainer haben eine sehr viel bessere Position dort durch die Verteidigung. So, das Problem der Ukrainer, wenn sie die Forderung eingehen würden von Wladimir Putin, zieht euch da zurück und dann machen wir Frieden an dieser Linie. Die wäre, dahinter ist alles frei. Ja, also dann hätten die Russen große Möglichkeiten, auch danach weiter fortzustoßen. Und auch das müssen wir bei all den Debatten bedenken, die wir jetzt führen über vermeintliche Waffenruhen oder Agreements oder Verträge. Die Ukrainer wissen, sie können ja Putin nicht vertrauen.
Elmar, es war der deutsche Bundeskanzler. Möglicherweise war das verabredet. Ich habe keine Ahnung. Good Guy, Bad Guy Spiel. Der sozusagen einmal richtig Wasser in den Wein gegossen hat und das Wort Waffenstillstand dann nochmal in die Diskussion gebracht hat. Bevor wir gleich darüber reden, vielleicht schauen wir uns die Szene nochmal an, weil es eine wichtige Szene ist. Und es wäre so einfach, einen Waffenstillstand erstmal anzuordnen, um sozusagen zu dokumentieren, wie ernst man das wirklich mit dem Frieden meint. Aber es scheint aus irgendwelchen Gründen nicht zu gehen. Wir hören einmal kurz rein.
I think this is extremely...
Ich glaube, es ist extrem hilfreich, dass wir uns heute treffen und hören, dass Sie beide hier in Washington ein so gutes Gespräch hatten. Aber jetzt liegen schwierige Verhandlungen vor uns. Und um ehrlich zu sein, wir alle würden gerne einen Waffenstillstand sehen. Spätestens ab dem nächsten Treffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nächste Treffen ohne einen Waffenstillstand stattfindet. Also lassen Sie uns daran arbeiten und versuchen, Druck auf Russland auszuüben. Denn die Glaubwürdigkeit unserer heutigen Bemühungen hängt davon ab, dass es ab dem Beginn der ernsthaften Verhandlungen zu einem Waffenstillstand kommt.
Nun, wir werden die Präsidenten miteinander reden lassen. Und dann werden wir sehen, wie das funktioniert und ob wir das schaffen können. Ich will nur sagen, in den 6 Kriegen, die ich beendet habe, gab es keinen Waffenstillstand. Und die Verhandlungen haben gerade erst begonnen.
Ist Wahnsinn, sagt Paul Ronsheimer gerade. Wahrscheinlich auch deswegen, Elmar, weil Trump selber das immer wieder gefordert hat. Jetzt ist plötzlich keine Rede mehr davon. Warum?
Also erstens war Merz tatsächlich nicht der Einzige, der es aufs Tapet gebracht hat, aber er war der Erste und dann hat, glaube ich, Macron auch noch was dazu gesagt. Und es macht im Grunde genommen deutlich, dass man Zweifel haben muss an der Verlässlichkeit des amerikanischen Präsidenten, also des Bündnispartners. Nicht nur, dass offenbar die europäischen Anführer ja dann, ich sag mal, hinter die Fichte geführt worden sind in Bezug auf das, was Putin am Telefon Donald Trump dann wohl gesagt hat hinterher, sondern dass Donald Trump am nächsten Morgen in Interviews mit Fox News hier in den USA schon erstens wieder klargemacht hat, keine amerikanischen Soldaten auf ukrainischem Boden in Sachen Sicherheitsgarantien. Und zweitens, die Ukraine ist ja schuld an dem, was da passiert ist. Sie hätte den Krieg, er hat wieder insinuiert, ja nicht anfangen dürfen. Also hier ist im Grunde genommen klar, dass wenn ein amerikanischer Präsident als Bündnispartner nicht verlässlich ist und ein Wladimir Putin erst recht nicht verlässlich ist, weil er das ja auch in der Vergangenheit schon so bewiesen hat, stehen die Europäer momentan mit nichts da. Keine europäischen Soldaten auf ukrainischem Boden, die Amerikaner, die vielleicht Aufklärungsdaten liefern. Aber bei einem Präsidenten, der ja in den letzten 10 Monaten keine Gelegenheit ausgelassen hat, auch immer klar zu machen, dass er selbst da, wo es schriftlich festgehalten ist, der NATO-Vertrag, Artikel 5 Beistandspflicht, dass er sich nicht unbedingt im Fall des Falles dran gebunden fühlt, sondern dann je nach Fall entscheiden wird, ob die Amerikaner ihrer Bündnisverpflichtung nachkommen. Also von dem kann man kaum erwarten, wenn er signalisiert, ja, ich gebe weiter Aufklärungsdaten, dass man sich dann in den nächsten Jahren darauf verlassen kann. Und da liegt das Problem der Europäer. Ich glaube, die wollen es noch nicht wahrhaben, denn das würde im Umkehrschluss heißen, sie müssen eigentlich einen Plan fertigen, in dem sie möglicherweise auch ohne die USA, ich weiß, was das bedeutet angesichts der amerikanischen Militärstärke, aber ohne die USA die Lösung in der Ukraine dieses Konfliktes ein Stück weit vorantreiben können.
Ist das, Frederik Pleitgen, sozusagen schon der Punktsieg für Putin, wenn man so will, dass keiner mehr im Grunde über Waffenstillstand redet, sondern es gelungen ist, da einen Keil zwischen die Europäer zu treiben, gerade wenn es um die Frage auch der Bodentruppen geht. Ich höre die Spanier, die beispielsweise sagen, wir fühlen uns von denen nicht bedroht, was haben wir damit zu tun? Andere sehen es ähnlich und machen es auch ähnlich. Das heißt, ist das der Punktsieg, den Putin da schon errungen hat?
Ja, das ist der Keil, der vor allem immer weiter da reingetrieben wird. Ne? Also wenn man jetzt sich anhört, in den vergangenen Wochen, seit dieser Gipfel stattgefunden hat, vor allem der in Alaska, aber dann natürlich auch der in Washington, haben die Russen immer wieder darauf angespielt und immer wieder das so dargestellt, die Ukrainer und die Europäer wollen keinen Frieden. Russland mit Präsident Trump zusammen wollen den Frieden. Also das, was dem im Weg steht, ist, dass es hier, dass die Message, die von hier geschickt wird, die Nachricht, die von hier geschickt wird, das Problem sind die Europäer, die Sponsoren von Volodymyr Zelensky. Und ich glaube schon, dass Putin aus diesem Gipfel, oder dass Putin es in Alaska geschafft hat, Donald Trump fast komplett in eine andere Richtung zu drehen. Weil Donald Trump ist ja in der Tat da reingegangen und hat gesagt, er will den Waffenstillstand. Wenn es den Waffenstillstand nicht gibt, gibt es harte Sanktionen. Ist dann rausgekommen. Putin durfte als erster bei der Pressekonferenz reden. Es war von Waffenstillstand keine Rede mehr. Sergej Lavrov ist dann am Ende nach ein paar Tagen rausgekommen und hat gesagt, ja, Sie glauben, dass es beim amerikanischen Präsidenten eine große Veränderung gegeben hat, dass er jetzt auch diese Grundlagen des Krieges, warum es dazu gekommen ist, also die NATO-Osterweiterung, dass er das jetzt auch so sieht wie die Russen. Und die Russen träumen jetzt in der Tat schon davon, oder vielleicht träumen sie auch, vielleicht haben sie auch guten Grund dazu, dass es wirklich ein grundlegendes neues Verhältnis gibt zwischen Russland und den USA und dass in Sachen Donald Trump, dass er lieber mit Wladimir Putin sich blicken lässt, Wladimir Putin als jemand, mit dem er Handel betreiben kann, auch besser findet als zum Beispiel viele von den europäischen Partnern, die die USA bislang haben. Wenn man guckt, wie Donald Trump über die Europäer redet und wie Donald Trump über Wladimir Putin redet, das Foto zum Beispiel zeigt im Oval Office, das den Wladimir Putin geschickt hat, sagt, die haben ein gutes Verhältnis. dann ist das natürlich genau das, was die Russen gerne hören wollen. Und die Russen wissen auch, wenn man es schafft, den Konflikt in der Ukraine, den Krieg in der Ukraine zu Ende zu bringen, zu Konditionen, die für Russland gut sind, dann sind die Russen der Meinung, dass sie schon enorm profitieren können vom Verhältnis der USA zu den USA. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Handelsabkommen, um Abkommen über seltene Erden geht, das alles sind Sachen, die natürlich winken. Aber gleichzeitig ist es für die Russen auch wichtig, und das merkt man hier schon, das Ganze noch weiterzutreiben. Der Wladimir Putin ist der Meinung, dass er den längeren Atem hat. Gerade von heute ist es so, dass das Verteidigungsministerium zum Beispiel wieder Videos veröffentlicht hat von neuen Rekruten, die sich auch für die freiwillig melden. Also die Botschaft hier ist, man kann noch sehr lange weitermachen. Man will das aber nicht, aber man will einen Waffenstillstand und einen längerfristigen Frieden nur zu den Konditionen, die für Russland gut sind. Mhm. Und das ist hier ganz klar die Botschaft. Und ich glaube schon, dass man hier meint, dass man das im Weißen Haus auch möglicherweise genauso sieht und eigentlich eher auf die Linie Russlands eingeschwenkt ist als auf die der Europäer und der Ukraine.
Herr Miersch, ich habe es gerade gesagt, die Spanier sagen, also gibt es so eine öffentliche Haltung, die sagt, was haben wir damit zu tun, was haben wir mit diesem Krieg zu tun? Spanische Soldaten in der Ukraine, können wir uns nicht vorstellen. Können wir uns das vorstellen?
Ja, das ist wieder so typisch natürlich diese Frage. Ich weiß noch, vor einer Woche hatte ich 23 Hauptstadtjournalistinnen bei mir im Wahlkreis. Dann kam die Meldung und alle waren euphorisch und sagten, jetzt kommt es zum Treffen Putin und Zelensky. Und was macht Deutschland? Eine Woche später, jetzt wenn wir diese Sendung haben, da sehen
große
wir irgendwie
Ernüchterung.
Große
ja.
Ernüchterung.
Ja.
Ich sag trotzdem, wir sehen bei Trump ja eine gewisse Eruption. Und die kann manchmal täglich sich verändern. Deswegen ist es wichtig, dass die Europäer auch augenblicklich im Gespräch sind und diese Dinge auch besprechen. Ich sage aber auch, und das ist meines Erachtens zentral, Herr Tevensen hat es eben angedeutet, für mich ist der Beitrag der Amerikaner zentral. Wir werden die Amerikaner in irgendeiner Form brauchen.
Was heißt das? Das ist jetzt interessant. Diese Formel benutzen Sie in den letzten Tagen häufiger. Sie sagen, wir werden die irgendwie brauchen.
Ja,
was meinen Sie damit? Meinen Sie da, das ist teilweise so interpretiert worden, dass Sie sagen, erst dann, wenn amerikanische Soldaten auch in der Ukraine möglicherweise diesen Frieden sichern, sind auch wir bereit? Ist es so gemeint?
Es gibt keine Voraussetzung, aber wir müssen, wenn wir über Sicherheitsgarantien...
Es gibt ja eine Voraussetzung von Ihrer Seite. Sie sagen die Voraussetzung ist, dass die Amerikaner mit an Bord sind.
Die Frage
sind.
Ist, wer macht welchen Anteil? Aber die Sicherheitsgarantien sind ohne die Amerikaner meines Erachtens nicht zu denken.
Aber welche?
Und da spielt
woran
es,
denken
da,
Sie?
Das wird jetzt die Frage sein, wie wir tatsächlich auch mit den Europäern und mit den Amerikanern darüber reden. Und natürlich geht es um unterschiedliche Dinge, zum Beispiel auch um die Frage von Bodentruppen. Und hier muss man wirklich sagen, dass die Europäer da auf Kooperation auch angewiesen sind.
Was heißt das?
Das wird jetzt Gegenstand der ganzen Verhandlungen sein. Ich werde jetzt hier nicht sagen können.
Die Aussage der Amerikaner ist an einem Punkt ja extrem konsistent und klar. Es ist nicht nur Trump, es ist auch J.D. Vance. Kann man sogar zurückgehen bis zu seinem Buch Hillbilly Elegy, wenn man das liest. Der war selber im Irak, der hat diese Erfahrung auch gemacht. Das ist jemand, der ganz entschieden gegen diesen amerikanischen Interventionismus ist. Der will keine amerikanischen Soldaten in der Ukraine. Das heißt, wenn das gesetzt ist, wenn wir ernst nehmen, was Trump in dutzenden Wahlkampfreden immer wieder versprochen hat, wir holen unsere Jungs nach Hause, keine amerikanischen Soldaten irgendwo, dann bedeutet das, dass wir das im Zweifel selber irgendwann tun müssen.
Also nach meinen Informationen hat Trump in dem Gespräch mit den Europäern gesprochen, dass sich die Amerikaner an Sicherheitsgarantien beteiligen. Und jetzt gilt es natürlich darum...
Sie haben mich schon richtig verstanden.
Ich habe Sie sehr genau verstanden.
Genau. Und trotzdem Frage ist in Bezug auf Bodentruppen. Das ist ja die deutsche Diskussion gerade. Und das ist auch das, was sich viele Menschen in Deutschland gerade fragen. Werden wir in nächster Zeit, wenn es um die Absicherung eines Friedensabkommens, eines möglichen geht, werden wir dann deutsche Soldaten, Bodentruppen in der Ukraine sehen?
Also erstmal haben wir hier heute festgestellt, dass so ein Treffen mit Putin und Zelensky scheinbar in weiter Ferne ist. Das heißt, wir reden jetzt über den dritten Schritt und haben noch nicht mal den ersten getan.
Auch das ist eine Formulierung, die habe ich in den letzten Tagen von Ihnen öfter gehört.
Ich
gebe mich damit nicht zufrieden.
Ich halte es auch wirklich für unseriös, jetzt hier in irgendeiner Form zu philosophieren,
aber
weil es geht um Kapazitäten.
Es ist nicht philosophieren.
Naja,
es ist doch ganz handfest, darüber nachzudenken, was das im Zweifel
aber die Szenarien, die Rahmenbedingungen sind hoch unsicher. Und insofern gehe ich davon aus, dass über all diese Dinge jetzt mit den Europäern, aber auch mit den Amerikanern diskutiert wird.
Ich kann das auch nicht ausschließen.
So. Aber ich kann nicht sagen, Deutschland wird sich auf diese und diese und diese Weise beteiligen. Dazu sind viel zu viele Unbekannte.
Sie schließen es nicht aus.
Das kann ich nicht.
Es ist also denkbar.
Ich kann augenblicklich hier mich nicht hinstellen und sagen, so sieht die Lösung aus. Das wäre unseriös. Das wäre aus meiner Sicht auch verantwortungslos.
Diese Debatte, Frau Quadbeck, wie nehmen Sie die wahr im politischen Berlin? Ich verstehe die Not von Herrn Mirsch. Der kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, wir schicken Bodentruppen in die Ukraine. Das verstehe ich schon. Er kann es andererseits aber auch nicht ausschließen. Und wenn es zum Schwur kommt, wenn wir sozusagen uns selbst, wenn wir die NATO-Verpflichtung ernst nehmen wollen, wenn wir auch den Balten glaubhaft vermitteln wollen, dass wir sie im Zweifel verteidigen würden, können wir auf der anderen Seite nicht sagen, dann sind wir aber nicht bereit, im Fall eines riesigen Landes wie der Ukraine, bei dem es wirklich um was geht, nicht dabei zu sein.
Genau. Und Merz hat diese Option ja auch ziemlich klar auf den Tisch gelegt in der Pressekonferenz, die er dann auch in Washington gegeben hat. Er sagt, möglicherweise muss man den Bundestag befragen, weil es eben mandatspflichtige Einsätze geben könnte. Damit ist klar, auch der Kanzler schließt nicht aus oder zieht in Erwägung, dass es sein kann, dass man deutsche Soldaten in die Ukraine schicken muss. Wobei ich davon ausgehe, dass niemand davon spricht, dass deutsche, französische, britische Soldaten...
Das ist nochmal ein zweiter Punkt. Aber erstmal nur verstehen, Sie sagen, selbstverständlich kann es dazu kommen, wenn Lars Klingbeil in der Ukraine, in Kiew gerade sagt, dieser Tage, Frage an Herrn Mirsch, wir werden uns nicht wegducken. Was meint er dann?
Ja, das ist vor allen Dingen, dass wir die Ukraine wie fast kein anderes Land ja auch finanziell unterstützen und dass wir zum Beispiel dafür sorgen, dass die ukrainische Armee auch dementsprechend
sich weiterentwickeln kann. Der Satz fiel im Zusammenhang mit Sicherheitsgarantien. Wir werden uns nicht wegducken.
Nee, das ist, dass Deutschland natürlich jetzt auch an diesen ganzen Gesprächen teilnimmt, dass wir sehr wohl unsere Verantwortung spüren und dass wir in der Tat auch hier Dinge nicht ausschließen können.
Es ist... Der Begriff Sicherheitsgarantie, der ist überhaupt nicht definiert. So, ja, was ist eine Sicherheitsgarantie? Ja. Ist eine Sicherheitsgarantie, dass wir Soldaten schicken? Ist eine Sicherheitsgarantie, dass Soldaten kommen, die vielleicht mal einen Taurus bedienen? Ist eine Sicherheitsgarantie, dass Klingbeil jetzt gesagt hat, jedes Jahr 9 Milliarden Euro für die Ukraine? Das ist eine Frage der Definition. Und das Problem ist, dass die Europäer halt in Wahrheit nicht so weit sind, dass sie ohne die Amerikaner diese Sicherheitsgarantien tatsächlich geben können. Also wenn Russland weiter Krieg führt, dann sind die Europäer nicht in der Lage, eine sechsstellige Zahl an Soldaten bereitzustellen. Es ist ja jetzt schon schwierig in Litauen überhaupt, dass Deutschland sein 5000 Soldatenkontingent erfüllt. Und jetzt stelle man sich vor, man braucht ein Vielfaches für die Ukraine. Das ist im Moment nicht leistbar. Und den einzigen Schritt, den die Europäer bisher gegangen sind, ist dieses E3-Format, nämlich dass Frankreich, Großbritannien und Deutschland, also die immerhin willigsten und mächtigsten, militärisch mächtigsten Länder in Europa, gesagt haben, dass sie sich zusammenschließen, gemeinsam im Weißen Haus auftreten. Das war schon mal ein erster Schritt. Aber wenn man sagt, Sicherheitsgarantien und dann das Wort Amerika in den gleichen Satz baut, dann glaube ich, hat man auf Sand gebaut, weil das nicht mehr funktioniert. Das ist aus den 80er, aus den 90er Jahren, das war auch um die Jahrtausendwende noch so, dass man immer erst nach Amerika schauen konnte, was tun die Amerikaner. Das hat ja auch Scholz sogar noch gemacht, zusammen mit Biden. Und diese Zeiten sind vorbei. Dass Europa über den Teich gucken kann und da sagen kann, und dann überlegen wir, was wir auch noch beitragen, wenn wir wissen, was die Amerikaner tun. Das ist vorbei.
Und vor allem bei der Definition dieser Sicherheitsgarantien, also nochmal kurz zurück, in die Zeit, wo wir dachten, Donald Trump und Steve Witkoff und es gibt ein Meeting und wir reden darüber. Ja, deswegen, da hat Herr Mirsch ja durchaus recht, es ist jetzt schon wieder eine andere Situation gewisserweise. Dennoch, finde ich, müssen wir uns darauf vorbereiten als Deutschland und sagen, okay, was machen wir denn dann? Ganz wichtig zu sagen ist, Steve Witkoff, der Berater,
der Chefunterhändler,
Berater, der bei Wladimir Putin sehr häufig war, der hat von Artikel 5 ähnlichen Sicherheitsgarantien gesprochen. Das würde bedeuten, wenn Russland in diesem Moment die Ukraine angreift, auch deutsche Truppen, die dort sind, Artikel 5 bedeutet, die NATO schlägt zurück. Am Ende. So, das sind ja Konsequenzen, über die man dann diskutieren muss. Also was wäre? Wir gehen davon aus, europäische Soldaten wären dann in der Ukraine. Nochmal, Fred Pleitgen hat es gesagt. Putin sagt unter keinen Umständen. Da bin ich erstmal gespannt, was das für Konsequenzen in unserer Diskussion hat. Aber es wäre dann ja der Fall, es gäbe einen Angriff und auch deutsche, britische, französische, wer auch immer, sind betroffen. Dann würden wir zurückschlagen. Ja, wie denn?
Ist interessant, dieses sozusagen Artikel 5 ähnliche, das sagt ja schon im Begriff, dass es da Unsicherheiten und Unschärfen gibt. Und deswegen hat Elmar Thewissen, glaube ich, gerade sehr dezidiert den Kopf geschüttelt und sagte, nein, das haben wir in Washington hier ganz anders verstanden. Wie ist es denn in Washington angekommen und gemeint und ausbuchstabiert?
Also im Artikel 5 steht nicht drin, dass dann die NATO zurückschlägt, sondern im Artikel steht drin, dass die anderen Bündnispartner das als Angriff auf das gesamte Bündnis sehen und dann reagieren. Aber es steht ausdrücklich drin, jeder einzelne Mitgliedstaat der NATO entscheidet für sich selber, in welcher Form das dann stattfindet. Also das kann reichen von verbaler Solidarität bis zu Waffeneinsatz am anderen Ende. So, und genau diese Unschärfe nützt das Weiße Haus, glaube ich, aus, um alles offen zu lassen. Wir haben heute, vielleicht haben viele das gehört, ja wieder den Vorfall gehabt, dass russische Flugzeuge, ein Aufklärungsflugzeug in den NATO-Sicherheitsluftraum eingedrungen ist, dass zwei deutsche Eurofighter hochgestiegen sind. Also da findet schon ein Hin und Her statt. Und momentan haben wir Europäer einen amerikanischen Partner, der jetzt schon nicht verlässlich an die Seite treten wird, wenn er jetzt zum Beispiel Sicherheitsgarantien für die Ukraine in Form von Aufklärungsdaten gäbe. Das hat jetzt gerade der Vizepräsident wieder gesagt und die Financial Times meldet das. Dann hat das wenig Wert, weil vor ein paar Monaten, wir erinnern uns, hat Washington ja einfach willkürlich auch mal diese Lieferung von Aufklärungsdaten komplett eingestellt. Mhm. Und jetzt kommt eins dazu, und das wollte ich unbedingt einmal loswerden. Was hier gerade passiert ist, dass der amerikanische Präsident momentan keinen Bremsklotz mehr hat, der ihn daran hindert, die amerikanische Demokratie, wie wir sie kennen, abzuschleifen. Der fühlt sich ermächtigt und ermutigt, unter anderem auch von all jenen, die ihm schmeicheln und die ihm nicht im Grunde genommen eigene Entschlossenheit entgegensetzen. Und das führt jetzt dazu, dass in den nächsten Wochen und Monaten es gefährlich werden könnte, dass die amerikanische Demokratie hier mit Einsatz von US-Militär in amerikanischen Städten gegen die eigene Bevölkerung, das Abschleifen von demokratischen Grundprinzipien, das Ignorieren von Gerichtsentscheidungen, gestern Abend wieder zwei Exekutivbefehle, die Gerichtsentscheidungen und die amerikanische Verfassung ignorieren. Was ich damit sagen will, wir haben möglicherweise dann einen Bündnispartner, der sich verabschiedet aus der Wertegemeinschaft, die wir in der NATO ja als Grundlage haben. Und ich glaube, es ist dringend notwendig, nicht zu sagen, die Frage stellt sich jetzt noch nicht, sondern sich zu überlegen, wie sähe denn der Plan aus, wenn es so akut wird, dass man dieser Frage nicht mehr entkommen kann.
Das ist genau der Grund für die Frage und warum man sie debattieren muss. Wie wird das denn in Moskau diskutiert, Frederik Plotkin? Greift die russische Propaganda das auf? Also auch jetzt, wenn man sozusagen die historischen Bezüge mal herstellt, deutsche Bodentruppen in der Ukraine, das ist doch ein gefundenes Fressen, oder nicht?
Ja, das ist auf jeden Fall ein gefundenes Fressen. Da wird auch viel an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Das ist hier eigentlich ständig zu hören. Und die Russen sagen natürlich auch, das ist ja eigentlich das, was sie die ganze Zeit immer erzählen, dass die andere Seite erstmal dazu kommen muss, zu sagen, okay, das sind die Sicherheitsgarantien, die wir geben wollen. Und die Russen wollen dann natürlich ein Mitspracherecht haben. Man wird natürlich nicht weiterkommen, trotz der Tatsache, dass man sagt, Putin versucht das hinauszuzögern. Die Russen wollen eigentlich kein Treffen zwischen Selenskyj und Putin haben. Wenn die Europäer und die Amerikaner sich nicht zusammensetzen und sagen, das hier sind die Sicherheitsgarantien, die wir uns vorstellen, dann kommt man auf gar keinen Fall einen Schritt weiter, weil dann gibt es ja auch nichts, über das man mit den Russen reden kann. Und ich glaube, dass die Russen das halt auch so sehen und auch jetzt erstmal abwarten. Und die Russen vor allem der Meinung sind, dass Zeit auf ihrer Seite ist. Sie machen jetzt im Moment Geländegewinne, auch natürlich unter großen eigenen Verlusten und auch nicht so groß, wie die Russen das auch immer selber darstellen. Mhm. Aber die Initiative ist so auf ihrer Seite. Und die sagen halt, okay, wir können das noch sehr lange weitermachen. Wir gewinnen immer ein Gelände dazu. Donald Trump will unbedingt diesen Frieden haben, weil er ja gesagt hat, er hat schon so viele Kriege gelöst. Er will jetzt unbedingt noch einen. Er will ja auch den Friedensnobelpreis. Deswegen sieht man sich da dann schon in einer ganz guten Position. Aber ich fand es auch sehr interessant, was Elmar Thewissen gerade gesagt hat mit der Wertegemeinschaft, weil die Russen schon der Meinung sind, dass der amerikanische Präsident eher in ihre Wertegemeinschaft jetzt eintritt. Also das ist schon jetzt hier auch zu hören, dass es ein sehr gutes Verhältnis gibt zwischen Wladimir Putin und Donald Trump, dass es auch auf Regierungsebene ein besseres Verhältnis gibt, dass man sehr viele Sachen ähnlich angeht, ähnlich sieht, was den Handel angeht, was Sanktionen angeht und viele andere Sachen auch. Und weil man natürlich auch sieht, dass Donald Trump schon auch sehr ähnlich regiert, wie Putin das auch tut. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil Putin ist ja auch jemand, der sehr viel per Dekret regiert und bei dem auch immer klar ist, wer der Chef im Ring ist. Also er hat schon sehr fähige Minister, wie zum Beispiel Lavrov, wie den Verteidigungsminister Belousov oder auch den Ministerpräsidenten Mishustin. Das sind alles sehr fähige Leute, aber es ist immer klar, wer die Endentscheidung hat. Und das ist bei Trump ja eigentlich sehr ähnlich. Da gibt es ja auch dann Marco Rubio und andere, die schon sehr fähige Leute auch sind. Aber es ist immer klar, dass Trump die letzte Entscheidung hat. Und ich glaube, er sieht sich dann auch eher jemand, der dann mit Wladimir Putin auch auf dieser Ebene diskutieren kann. Wie Leute, die einfach Macher sind. Ich glaube schon, dass die Europäer da wirklich sehr darauf achten müssen, dass jetzt hier wirklich eine, ich will jetzt nicht sagen eine Freundschaft entsteht, aber schon, dass so ist, dass diese beiden schon sehr gut miteinander können. Das kann schon sehr große Konsequenzen für Europa auch haben.
Aber vielleicht müssen wir an der Stelle ganz kurz aufpassen, dass wir jetzt nicht die USA und Russland komplett gleichsetzen, oder? Also wenn wir sagen, da gibt es ähnliche Charakterzüge, ja, aber dass die USA immer noch eine Demokratie sind, dass wir bald Midterm
so habe ich haben. Das auch nicht
nein,
verstanden.
Nein, ich wollte nur noch mal...
Aber es ist ein guter Punkt, weil ich zum Schluss noch auf etwas anderes hinaus wollte, nämlich fragen wollte, und das schließt direkt an das an, was Frederik Pleitgen da gerade auch angedeutet hat. Sozusagen offene Frage an alle, die hier ja auch beteiligt waren, die sehr nah dran waren, was wir alle nicht konnten. Wie wichtig ist in dem Zusammenhang tatsächlich einfach reine Psychologie, nett sein, um nicht zu sagen schleimig zu sein, so Donald Trump, um ihn bloß nicht zu verärgern, um diesen Mann irgendwie sozusagen in dem Gefühl zu lassen, dass er der Allerbeste, der Allergrößte ist, um irgendwie etwas hinzukriegen, aber ohne zu wissen, wie er gerade heute Morgen aufgestanden ist, wie er so drauf ist, was die Antwort sein wird, nichts Verlässliches. Wie kann man in so einem Kontext Weltpolitik machen? Es gibt eine Szene, die Kollegen zusammengeschnitten haben, die sozusagen einmal auf den Punkt bringt, was das für ein merkwürdiges Treffen war, da auch im Oval Office mit den europäischen Regierungschefs. Und wie unglaublich devot wir dort auftreten, um bloß nicht die gute Stimmung zu versauen. Wir hören mal kurz rein.
Thank you, Mr. President, for organizing this meeting and for your commitment.
I really want to thank you, President of the United States, dear Donald.
Thank you so much. I think that we had very good conversation with President Trump.
The path is open. You opened it.
Something is changing. Something has changed thanks to you.
Nobody's been able to bring it to this point, so I thank you for that.
I really want to thank you for your leadership.
We have such big unity today. Thank you, Mr. President.
Thank you very much, Mr. President.
And the fact that you have said I'm willing to participate in the security guarantees is a big step. It's really a breakthrough, and it makes all the difference. So also thank you for that.
Thank you, Mr. President, for hosting us.
Thank you so much.
And a trilateral meeting seems the sensible next step, so thank you for... being prepared to take that forward.
Ja, das hat ja schon komödienhafte Züge.
Ja, und ich meine, das geht ja weit über sozusagen die üblichen Floskeln amerikanischer Natur hinaus. Ja, Amerikaner sind freundliche Menschen, so verbal. Ja, die reden dann auch so. Alles ist great und jeder freut sich wahnsinnig, dich jetzt gerade zu sehen und so weiter. Aber das geht darüber hinaus.
Ja, aber je weiter man auseinander ist, mentalitätsmäßig, desto mehr muss man doch, wenn man zusammenkommt, sich versichern, wie nah man beieinander ist. Also das ist so... das, was wir gerade beschrieben haben, dass die Amerikaner zwar keine Autokratie sind, aber auf eine kompetitive Autokratie zusteuern könnten. Ja, es gibt noch den Schein von Demokratie, es gibt Wahlen, aber in Wahrheit ist halt einer, der...
Es gibt Pressefreiheit.
Ja, ja, auf dem Papier gibt es noch vieles, aber in Wahrheit ist halt einer da, der alles dominiert. Und das ist sehr weit weg von dem, wie in Europa, in europäischen Demokratien Politik gemacht wird, weil da reden ja tatsächlich immer alle mit. Und das macht es ja auch so kompliziert für die Europäer, eine gemeinsame Position zu finden. Und wenn man dann in solch unterschiedlichen Mentalitäten aufeinander trifft, dann muss man, um eine Brücke zu bauen, eben diese Schleimspur legen. Und das ist natürlich für uns, die wir es gewohnt sind, eher offen in der Demokratie miteinander zu streiten.
Offen, selbstbewusst.
Schwer,
ja,
auch schwer zu ertragen, sich so klein zu machen. Ja. Aber die Europäer haben nun mal für sich erkannt, dass Trump diesen, ja, man beschreibt es immer als narzisstischen Charakter, hat und eben genau solche Offerten braucht, damit man überhaupt bei ihm andocken kann. Und ich finde, dass sie das da im Oval Office nicht so schlecht gemacht haben.
Das meinte ich auch nicht. Ich will es nicht werten, aber es scheint nötig zu sein.
Immerhin hatten sich Macron und Merz verabredet, zwischendrin einmal die Wahrheit zu sagen. Und das haben sie getan.
Und einer saß da. Ganz kurz, Elmar.
Aber es ist gefährlich.
Es ist gefährlich, Elmar, weil?
Ja, es ist gefährlich. Also einerseits können wir nachweisen, dass natürlich diese Schmeicheleien auch, ich sag mal, das ein oder andere in den letzten Monaten bewirkt haben bei den Auseinandersetzungen, die man hatte. Gleichzeitig aber, jede dieser Schmeicheleien trägt ja dazu bei, dass Psychologie bei Donald Trump. Der Eindruck entsteht, im Grunde genommen ist er die Dinge, derjenige, der die Dinge lenkt, auch in Europa. Er hat gestern hier im Oval Office gesagt, manche nennen ihn ja den Präsidenten von Europa. Ich bin der Präsident von Europa. So nimmt er das wahr in seiner Psychologie. Und das heißt in dem Moment, er fühlt sich ermächtigt. Das ist wie ein Brandbeschleuniger. Und das wollte ich vorhin ausdrücken. Das erleben wir hier gerade. Er hält sich ab jetzt sofort für so ermächtigt, dass er diese amerikanische Demokratie alleine per Federstrich und Erklärung seines Willens verwandeln kann in eine Autokratie. Und da müssen wir treten in eine ganz gefährliche Phase jetzt gerade ein, weil wir einen in Moskau haben, der sich selber für allmächtig hält, und wir haben einen in Washington, der anfängt, sich für allmächtig zu halten und auch so handelt. Und das macht es umso schwieriger für die Europäer, weil wenn sie ihm weiter eher schmeicheln, als dass sie auch Kritik anbringen, dann werden sie das noch weiter befeuern.
Aber das Problem ist doch, das einzige Ziel, warum die Europäer dort so saßen, war der Mann, der neben ihnen saß und erlebt hat, wie es anders ist, wenn er nicht schmeichelt. Nämlich Rückblick Oval Office. Da hat Zelensky dort gesessen, sicherlich auch mangels Englischkenntnisse in Teilen, und hat Kontra gegeben. Was ist passiert? Es gab diese direkten Konsequenzen. Und jetzt müssen wir doch mal ganz ehrlich sein, alle Europäer, die dort zusammensitzen, und nicht nur die dort sitzen, sondern auch die vorher da waren, die haben die Verantwortung, dass der militärische Zustand der Europäischen Union so ist, wie er ist. Und das ist der Grund, warum wir da so buckeln müssen. Also wenn es anders wäre, wenn in den letzten 10, 20, 30 Jahren unsere Politiker anders gehandelt hätten, möglicherweise auch wenn wir Medien das klarer beschrieben hätten, dann müssten wir dort nicht betteln sitzen, sondern könnten den Ukrainern Patriot-Abwehrraketen liefern, die nur die Amerikaner haben. Wir könnten sie besser ausstatten mit Munition, die die Amerikaner haben. Also wir sind doch darauf angewiesen. Jetzt können wir noch so viel darüber diskutieren und sagen, die Art und Weise, mir tat das auch, ich habe es ja gesagt, Schleimshow. Und
man hat das Gefühl, gleich feuert der Friedrich Merz oder sowas.
Absolut, aber der einzige Grund, warum die das gemacht haben, ist Volodymyr Zelensky.
Also, vielleicht können wir am Ende dieses Themas sozusagen wenigstens sagen, sie reden zumindest miteinander. Das hat in den letzten Jahren definitiv zu wenig stattgefunden. Und das bleibt sozusagen, finde ich, zumindest auf der Habenseite von Trump ganz eindeutig. Danke euch beiden ganz herzlich. Mit lieben Grüßen nach Moskau und nach Washington. Und ich würde gerne Eva Quadbeck an dem Punkt fragen, wie kommt es eigentlich, dass Friedrich Merz, deutsche Innenpolitik, da sind wir jetzt in Umfragen, gerade so mies dasteht?
Also er hat sich ordentlich um die Außenpolitik gekümmert, das haben wir ja gerade beschrieben. Und da hat er auch einen guten Job gemacht. Innenpolitisch hat er den Mund zu voll genommen. Er hat gesagt, spätestens im Sommer, und da hat sich die Regierung ja dann nur eine 70 statt sonst eine 100-Tage-Frist gesetzt, also kurz vor der Sommerpause, sollten die Menschen spüren, dass sich was ändert im Land. Jetzt haben wir gerade das Ergebnis gesehen, Bruttoinlandprodukt ist stärker geschrumpft als erwartet, -0,3%. Und dementsprechend gibt es eine Enttäuschung über die Regierung. Und dann haben wir noch zwei Stichworte. Das eine Stichwort ist die Stromsteuer. Da waren die Leute enttäuscht, dass die ausgerechnet nur für die Wirtschaft, nicht aber für die Verbraucher gesenkt werden sollte. Was man dann hinterher gesagt hat, was für die Verbraucher doch noch getan werden soll, ist eher untergegangen. Und dann das Stichwort Brosius Gersdorf, die Frau, die Verfassungsrichterin werden sollte als Kandidatin der Sozialdemokraten, und was dann eben die Union nicht eingehalten hat, also dass die doch nicht gewählt wurde und dass eben auch das erste Mal es passiert ist, dass überhaupt so eine Verfassungsrichterwahl so in die Öffentlichkeit gekommen ist, dass die Leute auch gedacht haben, es gibt so viele Probleme in diesem Land und jetzt müssen wir uns tagelang damit befassen, dass die Regierung daran zerbrechen könnte, dass eine Frau als Kandidatin für das Verfassungsgericht nicht durchkommt.
Ich glaube, auf die sich alle vorher geeinigt hatten. Das ist wichtig, das zu verstehen.
Auf die sich alle vorher geeinigt hatten. Genau, nach dem üblichen Verfahren hatten sich alle geeinigt. Und ich glaube, dass das auch eine Belästigung des politischen oder des Publikums bzw. der Bevölkerung ist, dass solche Nachrichten so groß, so bedeutend werden und tatsächlich eine neue Regierung schon wieder an den Rand einer Existenzkrise bringen können. Und das Problem ist ja noch nicht gelöst. Am 8. September geht der Vorhang wieder auf und wir werden sehen, ob die Große Koalition im September 3 neue Verfassungsrichter wird wählen können oder nicht.
Herr Miersch, können Sie lösen?
Also ich bin sicher, dass wir im September tatsächlich diese Frage auch klären und dass die drei Richter dann gewählt werden vom Deutschen Bundestag. Aber wir müssen natürlich einiges aufarbeiten.
Mit Spahn schon besprochen?
Sagen.
Sie haben ja offenbar jemanden
wir
im
sind,
Kopf. Ne?
Wir sind im engen Kontakt. Aber ich werde garantiert jetzt nicht den Fehler machen, hier in irgendeiner Form etwas auszubreiten. Aber
wissen,
Sie können sicher sein.
Sie wissen, was Jens Spahn zu Katharina Barley sagt.
Nein, also da können Sie auch ganz sicher sein, dass sich diese Frage für ihn nicht stellt. Katharina Barley hat ja neulich auch deutlich gemacht, dass ihr Platz in Europa ist.
Also Barley ist raus,
aber,
ja?
Aber Herr Lanz, ist raus. Sie müssen mit Frau Barley nicht kalkulieren.
Frau Quadbeck, okay, Barley ist raus.
Ich gehe davon aus, dass Frau Barley nicht Kandidatin okay. für das Verfassungsgericht wird.
Und Frau Faeser?
Also ich glaube wirklich, das bringt uns jetzt gar nicht weiter.
Würde uns sehr weiterbringen.
Nee, das bringt gar nicht, weil Sie laufen auch, und Sie haben ja Frau Brosius hier gehabt auch.
Ja.
Und ich fand das auch eine sehr, sehr gute Sendung. Aber wir müssen jetzt sehr seriös damit umgehen. Und
Sie sind
jetzt
doch seriös damit
über einzelne, ja. Ja, aber über ja. einzelne Personen jetzt zu philosophieren,
das
wieder, da wär ich vorsichtig. Da bitte ich einfach um Respekt. Ich werde auch ja nicht nur mit der CDU reden müssen und mit der CSU, sondern auch mit den Grünen und mit den Linken. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Das ist eine heikle Sache. Trotzdem ist es umso ärgerlicher, was da passiert ist, weil das hat die Medien bestimmt. Und wir haben beispielsweise über einen sogenannten Investitionsbooster, wo wir Milliarden in die Wirtschaft gehen, wurde gar nicht geredet. Und das ist mehr als ärgerlich.
Ich glaube, dass die SPD gut beraten wäre, keine aktive Politikerin zu nehmen. Also weil diese Verfassungsrichterwahl ist so politisiert worden und sie wird auch in Zukunft politisiert sein. Also
genau.
Das ist tatsächlich, ja, da ist tatsächlich was kaputt gegangen. Ja, das ist Vertrauen, dass die Politik das hinbekommt, das Verfassungsgericht ausgewogen zu besetzen. Dieses Vertrauen gibt es nicht mehr. Und ich bin mir sicher, dass die rechten und die linken politischen Ränder künftig jede Verfassungsrichterwahl nutzen werden, um zu versuchen, einen weiteren Keil in die Große Koalition zu treiben. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Ich finde schon, dass über den Investitionsbooster gesprochen worden ist und es ist auch viel darüber publiziert worden. Und es hat ja auch einige Wochen nach Antritt der neuen Regierung erstmal einen leichten Aufwind in den Umfragen gegeben. Für die SPD nicht so, aber zumindest für die Union. Aber die Lage hat sich etwas stabilisiert und dann kamen eben die beiden Dinge, die ich gerade benannt habe, Stromsteuer und Brosius Gersdorf. Dann sind solche heftigen Fehler gemacht worden und dann konnte man eben auch wieder sehen, wie wenig diese Koalition, wie wenig inneren Zusammenhalt sie hat. Und das hat dann auch zu einem Vertrauensverlust der Leute geführt, weil das kennen wir alles von der Ampelregierung.
Und jetzt stehen wir vor dem sogenannten Herbst der Reformen. Paul Ronsheimer war selber lange ja auch Parlamentskorrespondent, jemand, der ganz viel auch über Innenpolitik berichtet hat. Was ist da zu erwarten? Wie gefährlich kann das werden, wenn dieser Herbst der Reformen, alle sind sich einig sozusagen in der Diagnose, im Befund. Alle sagen, das geht so nicht weiter. Wir müssen die Sozialsysteme wirklich dringend reformieren. Dieser Tage an Verantwortlichen gehört von den Krankenkassen, der sagte, wir fahren sehenden Auges gegen die Wand. Das wissen alle. Das heißt, es sind wirklich große Dinge zu tun. Und das wird auch nicht unbedingt schön. Haben wir die Kraft dazu, das zu tun?
Ich hoffe, dass wir die Kraft haben. Ich zweifle dran, denn wenn ich in diesen Tagen oder letzten Wochen mit Spitzenpolitikern in beiden Parteien spreche, dann höre ich Unverständnis immer über die jeweils andere Seite. Also nehmen wir Friedrich Merz am vergangenen Wochenende, der Steuererhöhung ausschließt, Lars Klingbeil, der sie ins Spiel bringt. Da denkt man ja jetzt erstmal, Friedrich Merz und Lars Klingbeil, zumindest die müssten sich doch also irgendwie
Kanzler und
absprechen,
Vizekanzler. Ja.
Dass es auch ein Zeichen gibt an diejenigen, die in der Koalition ja ohnehin schon nicht miteinander können. Und wenn selbst die das auf offener Bühne zumindest in den letzten Tagen nicht mehr hinbekommen, dann frage ich mich, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Zumal, Eva Quadbeck hat es gesagt, in den Fraktionen es eben viele neue Abgeordnete gibt. Mhm. Wenn man die trifft, dann sagen sie anders als früher, ja, ich bin nicht mehr bereit, immer da abzustimmen, was meine Partei mir sagt, was mein Fraktionschef mir sagt. Das ist ganz anders als vor 10 Jahren vielleicht.
So, die Fraktionsdisziplin
genau,
ist nicht,
also als ich
beobachten Sie das beide? Ja,
ja. Friedrich Merz hat es ja selber eingeleitet, indem er bei Brosius Gersdorf seine Fraktion damit verteidigt hat, dass doch alles eine Gewissensentscheidung sei. Das ist ein ganz gefährlicher Spruch, weil ohne Fraktionsdisziplin können Koalitionen gar nicht zusammenhalten.
Kann man keinen Job mehr machen.
Und wenn der Kanzler dann selber sagt, alles ist eigentlich eine Gewissensentscheidung, klar, das im Grundgesetz steht, der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen unterworfen. Aber aus Pragmatismusgründen ist man halt dazu übergegangen, dass man gesagt hat, auch in Fraktionen müssen Mehrheitsbildungen stattfinden und die muss man diszipliniert durchziehen, weil sonst sind, wie man es bei der Ampel gesehen hat, Regierungen sehr schnell kaputt.
Und das erstaunlich, vielleicht eine Sache nur ganz kurz, wenn wir uns die Umfragen anschauen gerade und die AfD gleich auf ist, sogar einen Punkt drüber. Und wenn ich dann ein bisschen zurückblicke, ein paar Monate zurück in den Koalitionsverhandlungen, wenn man da mit den Spitzenpolitikern oder wem auch immer gesprochen hat, dann war da immer so, ja, das ist unsere letzte Chance, ja, bevor die AfD dann wirklich an uns vorbeizieht. Patrone,
also martialische Bilder.
Man hat diese Bilder gewählt und jetzt streitet man sich seit Wochen in Wahrheit wieder. Es ist eine große Koalition, die, wie ich es zumindest in Erinnerung habe, den schlimmsten Staat gefunden hat, den ich mir so vorstellen kann. Und das ist eine Öffentlichkeit, das müssen sie jetzt im Herbst schaffen. Und das ist wahnsinnig schwierig, denn in der Union wird erwartet, klare Reformen, Zukunftsfähigkeit für die Wirtschaft, endlich etwas tun. Wir sehen, die Daten gehen runter, die große Sorge, ja, unsere Politik wird nicht durchgesetzt. Und bei der SPD die Sorge, Moment mal, aber wir dürfen hier nicht bei den Falschen sparen, keinen Sozialkahlschlag. Also ich bin gespannt und ich hoffe, das geht zusammen für uns alle.
Und dann kommt, Herr Mirsch, wie immer, irgendeiner um die Ecke und sagt, wir müssen leider die Steuern erhöhen.
Ja, erstmal würde ich sagen, weil Sie so gesagt haben, bei den Fraktionen brodelt es. Wir hatten sehr schwere Entscheidungen, zum Beispiel für meine Fraktion auch den Familiennachzug. Mhm. Da hat diese Fraktion dem zugestimmt. Deswegen erwarte ich einfach
auch... Also den auch, auszusetzen.
Den auszusetzen. Ja. Und deswegen kann ich hier nur für die sozialdemokratische Bundestagsfraktion sagen, wir haben bis jetzt wirklich vertragstreu gehandelt. Und das ist auch wichtig und das ist die Erwartungshaltung, die ich auch bei CDU/CSU haben. Deswegen ist es auch sehr wichtig, wir werden jetzt am Donnerstag, Freitag in Würzburg mit den geschäftsführenden Fraktionsvorständen zusammen sein, dass wir dieses gemeinsame Gefühl auch füreinander entwickeln und dass wir auch einen Fahrplan haben, wo Menschen dann sehr schnell sehen, es passiert etwas.
Aber sicher, dass alle für den Kanzler gestimmt haben im ersten Wahlgangssitz nicht, oder?
Das hat man ja gesehen, dass es nicht alle waren.
Ja, ich glaube, aber weil alle, Sie sagen, alle in Ihrer Fraktion haben immer...
Ich glaube, von meinem Gefühl, ich kann es nicht beweisen, aber von meinem Gefühl sagt es mir, dass der auch da die sozialdemokratische Fraktion sehr, sehr geschlossen gehandelt hat. Aber klar ist, das war jetzt ein Vorgang, der Spuren hinterlassen hat, Borisius Gersdorf. Mhm. Das darf nicht mehr passieren. Und da brauchen wir am Donnerstag, Freitag eben auch ein gemeinsames Gefühl derjenigen, die Verantwortung bzw. die Führung in den Fraktionen haben.
Bei Steuern.
Ja, dazu komme ich jetzt. Also das zur
Politik. Sie haben es versucht zu umschiffen, aber nein, da sind Sie wieder. Steuererhöhung.
Herr Lanz, ich weiß ja, dass ich damit sowieso bei Ihnen dann auch nicht durchkomme, wenn ich in irgendeiner Form was sage. Insofern, Sie können sicher sein, aber das war mir wichtig, nochmal zu besprechen. Und dass der Diskurs, auch die Meinung, unterschiedliche Meinungen, auch diese Diskussion, dazugehört in die Politik. Das finde ich richtig, dass ein Finanzminister sagt, ich habe 2027 eine Haushaltslücke und wir müssen überlegen, wie wir sie decken. Dass heute zum Beispiel ein CDU-Haushaltspolitiker gesagt hat, er trifft viele sehr reiche Menschen, die sehr wohl bereit wären, auch höhere Steuern zu zahlen, zeigt mir, dass es auch bei CDU/CSU zumindest eine Debatte darüber geben kann. Die Frage ist, worin mündet es? Wichtig ist, dass wir am Ende auch zu Entscheidungen kommen. Und bei den Sozialreformen haben wir ja ganz bewusst auch gesagt, wir schalten Kommissionen davor, die jetzt erst anfangen zu arbeiten. Deswegen bin ich erst ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Herbst der Entscheidung, weil diese Kommissionen ja noch gar nicht gearbeitet haben. Die brauchen wir als Grundlage. Aber dass wir als Große Koalition beweisen müssen, dass wir die Sicherungssysteme zukunftsfest machen, das ist unser Anspruch. Das haben wir in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und dass die Frage, ob die sehr viel haben in Deutschland, sich mehr beteiligen, das ist eine immanente Frage. Da werden wir auch nicht aufhören, diese Frage zu stellen.
Aber ich glaube, da muss man auch wirklich den ersten Schritt vor dem zweiten gehen. Und der erste Schritt ist schon, dass die Sozialsysteme in Deutschland echt reformbedürftig sind. Also sie sind nicht effizient, das wird seit 20 Jahren beschrieben. Und es gibt auch sehr viel fehlgeleitete Ausgaben. Und wenn man über Steuererhöhungen spricht, sollte man das wirklich tun, nachdem man die Reformen für die Sozialsysteme aufgesetzt hat. Und wenn dann noch Geld für Investitionen fehlt, ich finde, dann kann man über Steuererhöhungen sprechen, aber doch nicht, bevor man die Sozialsysteme reformiert und da dann quasi wieder den Druck rausnehmen, indem man sagt, jetzt bis zur nächsten Bundestagswahl haben wir noch genug Geld, um noch mehr in die Rente zu schieben.
Das ist ja aber auch unstrittig. Deswegen
sagen
deshalb
wir, ist das ja nur Quatsch, jetzt diese Debatte so zu eröffnen.
Es geht ja
also das ist doch, wenn man ehrlich ist, ist das doch im Grunde genommen, ist es klar, Sie werden sich nicht einigen aufgrund große, wegweisende Reformen und jeder legt sich schon mal die Leimrute für den nächsten Wahlkampf hin.
Das finde ich, hat diese Koalition jetzt nicht verdient, schon zu sagen, das hat alles keinen Sinn. Dazu haben wir sehr viel auch in diese Kommissionsarbeit jetzt gelegt, auch im Koalitionsvertrag. Diese Chance, finde ich, sollte man Politik auch lassen. Und wenn Sie sagen Investitionen, das ist ja nicht das Problem. Die Investitionen haben wir augenblicklich durch die Sondervermögen ja sogar abgedeckt. Aber wir haben einen klaffenden Haushalt. Da geht es nicht nur um soziale Sicherungssysteme, sondern auch um das, was Bürgerinnen und Bürger, jeder und jeder Einzelne im Land spürt, wenn wir dort zu Einschnitten kommen. Und dass deswegen diese Frage aufgeworfen wird, rechtzeitig, finde ich richtig. Wir haben im Übrigen vereinbart, dass es eine Einkommensteuerreform geben soll, wo die breite Schicht entlastet werden soll. Dann müssen wir beantworten, wenn wir diesen Passus im Koalitionsvertrag umsetzen wollen, woher wir das nehmen. Und beide hatten den Anspruch, dass wir beispielsweise den Spitzensteuersatz, gerade der sehr früh greift für viele Leute, etwas verzögern, beziehungsweise nach hinten rausschieben. Wenn wir das machen wollen, das haben wir vereinbart, brauchen wir Vorschläge der Gegenfinanzierung. Und dass die, die viel haben in diesem Land, kontinuierlich auch reicher werden, ist ein Umstand. Und ich bin froh, dass heute zum Beispiel ein CDU-Haushaltspolitiker das auch anerkannt hat.
Das war auch ein interessantes Signal, ne? Dass aus der CDU, ich weiß nicht, wie oft Carsten Lindemann hier saß und sagte, vielleicht können wir das mal durchzählen im Archiv nochmal, also Steuererhöhungen unter gar keinen Umständen wird auf gar keinen Fall passieren. Jetzt ist die Flanke plötzlich offen?
Nein. Die sehe ich nicht offen. Also ich persönlich zumindest nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt dieser CDU-Haushaltspolitiker zu einer Debatte führt, die bei Friedrich Merz oder Carsten Lindemann. Müssen Sie ihn fragen. Aber also mein Eindruck ist schon, dass Friedrich Merz, wenn er da jetzt erneut Wortbruch betreibt, was ja nichts anderes ist, wenn man sich beim Parteitag hinstellt, jetzt nochmal erneuert, man macht das auf keinen Fall als Antwort auf Lars Klingbeil und dann in ein paar Wochen sagt, naja, die Haushaltslage ist doch sehr schwierig, muss ich nochmal meine Meinung ändern? Also dann kriegt er einen solchen brutalen Gegenwind in der eigenen Partei. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber...
Ja, mit dem Haushalt ist natürlich im Moment schwierig, aber warum klaffen denn die großen Haushaltslöcher? Weil natürlich auch, Stichwort Mütterrente, ja, dann verabschiedet man wieder besseren Wissens bei den Koalitionsverhandlungen, in dem Fall hat es die CSU durchgesetzt, wieder besseren Wissens zusätzliche Staatsausgaben, wo klar ist, dass noch mehr Steuergeld in die Rente gegeben werden muss. Und das ist einfach zukunftsvergessen aus meiner Sicht. Und deshalb bin ich der Meinung, dass tatsächlich erst die Reformen gemacht werden sollten, die Sozialstaatsreform. Und es geht nicht darum, irgendjemandem was wegzunehmen oder Leute nicht mehr gut zu versorgen. Aber diese Systeme sind einfach nicht effizient. Ich habe mich wirklich viel mit Sozialpolitik befasst. Und es gibt auch sehr viele Leistungen, die gezahlt werden, die Menschen nicht zwingend brauchen. Und dann sollte man
also
das Geld...
Also müssen sie reformieren.
Ja, aber genauso deswegen haben wir zum Beispiel eine Sozialstaatsreformkommission, ja, die diese Ansprüche durchgehen soll.
Sie haben gleich vier Kommissionen. Besser wäre es natürlich, die Dinge mal gemeinsam zu betrachten.
Das ist die Frage, ob Sie Rente zum Beispiel mit Gesundheitsversorgung und Krankenversicherung in einen Topf werfen können. Da wäre ich dagegen.
Aber Pflege und Krankenkassen könnte man schon gemeinsam denken.
Das, glaube ich, kann aber auch gemeinsam gedacht werden. Mhm. Aber hier sind ja zwei Kommissionen, die ganz zentral sind, die Sie eben auch angesprochen haben. Nämlich eine Wirrwarr an Ansprüchen, wo teilweise Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht mehr durchsteigen. Und am Ende stellt sich immer wieder, wie wir diesen Zusammenhalt finanzieren. Und deswegen muss man solche Debatten meines Erachtens auch führen.
Schaut zu den zwei politischen Profis. Ich glaube, da kommt ein heißer Herbst auf uns zu, würde ich sagen.
Also da sind die Unterschiede zwischen Union und SPD wirklich himmelweit auseinander.
Ja,
man sitzt sich in der Außen- und in der Innenpolitik, in der Verkehrspolitik. Das sind alles so Bereiche, da können sich Union und SPD gut einigen. Aber das sind ideologische Unterschiede, das sind also wirklich das feste Überzeugung auf beiden Seiten, dass da jeder eher sein Konzept sieht, was man. Also was ich finde, ist beim Sozialstaat, wenn man jetzt versucht, an die Reformen ranzugehen, dass man mal versuchen sollte, sich tatsächlich auf das zu gehen, wofür der Sozialstaat da ist. Nämlich denen zu helfen, die sich nicht selber helfen können. Und ich finde, denen muss auch ordentlich geholfen werden.
Absolut.
Und würdig geholfen werden. Aber dass sozusagen, dass es so einen Anspruch gibt, dass der Sozialstaat immer und für alles da ist, während dann für die Schulen kein Geld mehr da ist und für die Bundeswehr, gut, da gibt's jetzt das Sondervermögen.
Und das Sondervermögen ist auch gerade für Bildungseinrichtungen. Das war ja genau das Problem der letzten Jahre, dass wir nicht investieren konnten. Gott sei Dank haben wir diese Möglichkeit.
Und jetzt. Das ist so, also der Sozialstaat, der frisst so viel weg, was man sonst an Geld auch nutzen könnte, um die Gesellschaft an anderen Stellen der Gesellschaft zu helfen, ja, und ja, für einen soliden Staat zu sorgen. Und das muss geschehen an der Stelle.
Also, wir werden jede einzelne dieser Reformen in Ruhe diskutieren, versprochen. Sie müssen einfach nur kommen und dann diskutieren wir das in Ruhe hier aus.
Wenn Sie mich einladen, mache ich das
gerne. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Vielen Dank, Eva Quadbeck, Paul Ronsheimer, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.